Bundestagswahl am 23. Februar, doch vorher plant Rot-Grün noch knallhart Gesetze für den Great Reset. Klage eingereicht, scheitert der digitale Impfpass jetzt vor Österreichs Verfassungsgerichtshof. Und die Frau, die aus der Kälte kam, als neue EU-Kommissarin soll Henna Virkkunen uns endgültig die Meinungsfreiheit austreiben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Am 23. Februar werden die Deutschen einen neuen Bundestag wählen. Darauf einigten sich heute nach übereinstimmenden Medienberichten Union und SPD. Auch FDP und Grüne sollen den Termin unterstützen. Dies bedeutet, dass Kanzler Olaf Scholz voraussichtlich Mitte Dezember im Parlament die Vertrauensfrage stellt. Anschließend muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Neuwahlen ausschreiben. Die Zustimmung des Staatsoberhauptes gilt jedoch als Formsache. Doch was bedeuten die Wahlen im Winter? Ein Berliner Kommentar von Martin Müller-Mertens.
Nicht einmal eine Woche hat es gedauert bis zur Kapitulation von Olaf Scholz. Denn praktisch alle haben ihn gedrängt. Die Union, da sie die Kanzlerschaft ihres Vorsitzenden und früheren BlackRock-Managers Friedrich Merz wohl nicht abwarten kann. Und sicher auch FDP und Grüne, die jedenfalls nach den letzten Umfragen zumindest kurzfristig vom Bruch der Ampel profitieren. Sie alle wollen nun Beute machen in Form von Mandaten und Posten, wenn der überrumpelte Wähler das Parlament neu zusammensetzt. Aber die Hoffnung auf eigene Prozente ist wohl nur ein Grund für den Termin im Winter. Es gibt andere. Und sie sagen viel darüber aus, wie das Establishment in Deutschland die Transformationspolitik erneut absichern will. Man braucht kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Systemparteien und die mit ihnen konformen Medien eine neue massive Kampagne gegen die Opposition lostreten werden. Der Skandal um die sogenannten sächsischen Separatisten war hierfür ein, wenn auch dilettantisch ausgeführter und daher versandeter Versuch. Mit Hilfe von Geheimdiensten, Propaganda und Zensur werden die Herrschenden versuchen, die AfD so massiv wie möglich zu beschädigen. Und damit der Schwindel nicht auffliegt, darf zwischen Beginn der Schmutzkampagne und Wahltermin möglichst wenig Zeit liegen. Aber noch ein zweiter Grund ist zumindest wahrscheinlich. Nach der Amtseinführung von Donald Trump beginnt für die globalistischen Eliten eine Phase der Unsicherheit. Denn sie wissen nicht, wie sehr der neue Mann im Weißen Haus ihren Plan durchkreuzen will. Deshalb wollen sie sich absichern und in Europa Regierungen installieren, die zentrale Agendapunkte wie den Krieg in der Ukraine, Zensur und Meinungsmanipulation, aber auch insgesamt den Great Reset weiterführen. Natürlich, für die Schwabs dieser Welt, für Bilderberger und Soros-Leute ist ein Merz dabei nur die zweite Wahl. Aber nun nehmen sie eben, wen sie kriegen können.
Doch welche Gesetze wollen SPD und Grüne bis zur Neuwahl noch verabschieden? Mutmaßlich mit Hilfe der Union, denn das könnte der Preis für die vorgezogene Vertrauensfrage des Kanzlers sein. Eine erschreckende Übersicht.
Welche Gesetze wollen Rot-Grün jetzt noch durchpeitschen? Aktuell gibt es über 100 laufende Gesetzgebungsverfahren und zahlreiche davon weisen einen klaren Bezug zur Great Reset-Agenda auf. So etwa das Gesetz zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung. Im Text heißt es darin wörtlich: Dieser Entwurf steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Transformation unserer Welt, die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das Gesetz soll dem Erreichen des Nachhaltigkeitsziels 11 dienen, wonach Städte und Siedlungen, Zitat, inklusiv, sicher und widerstandsfähig gestaltet werden sollen. Noch zahlreiche andere Vorhaben im Bereich des Klimaschutzes verweisen in den Texten explizit auf die Agenda 2030. So zum Beispiel das Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren von Wärmepumpen und Wärmespeichern oder der Entwurf zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetzes. Doch auch in der Gesundheitspolitik will man dem Great Reset jetzt noch zum Durchbruch verhelfen. Mit explizitem Bezug auf die Erfahrungen während der Corona-Pandemie soll ein Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin als selbstständige Behörde im Gesundheitsministerium errichtet werden. Damit soll wörtlich eine zentrale Institution geschaffen werden, um, Zitat, künftige Herausforderungen des Gesundheitssystems effizienter bewältigen zu können. Explizit soll diese Behörde auch Teilaufgaben übernehmen, die bislang dem Robert-Koch-Institut vorbehalten waren. Ist das die Konsequenz aus den RKI-Files, die den politischen Einfluss während der Pandemie offengelegt haben? Diese kleine Auswahl zeigt jedenfalls deutlich, die Ankündigung von Olaf Scholz, die verbliebene Zeit noch nutzen zu wollen, kommt keinem Versprechen, sondern einer Drohung gleich.
Nach dem Skandal um die angebliche Terrorgruppe Sächsische Separatisten schweigen die Behörden über die Beteiligung des US-Inlandsgeheimdienstes FBI an weiteren Ermittlungen in Deutschland. Sowohl das Bundesinnenministerium als auch die Bundesanwaltschaft lehnten es ausdrücklich ab, entsprechende Fragen von Auf 1 zu beantworten. Das Ressort von Ministerin Nancy Faeser erklärte sich für nicht zuständig. Die oberste Anklagebehörde erklärte, Medienberichte nicht zu kommentieren. Damit gemeint war anscheinend die Berichterstattung unseres Senders. Bereits am vergangenen Freitag hatten wir gemeldet, dass die Vorwürfe gegen die sogenannten sächsischen Separatisten ausschließlich auf Behauptungen von Informanten beruhen. Einer davon war Agent des FBI. Entsprechende Unterlagen, die dies belegen, hatte Auf 1 aus Polizeikreisen erhalten. Der Stuttgarter Querdenkengründer Michael Ballweg ist einer von vielen Corona-Kritikern, die staatliche Willkür erfahren haben. So saß er mehr als ein halbes Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft. Wie wichtig dabei die Arbeit der alternativen Medien sein kann, sagt er exklusiv gegenüber Auf 1.
Ihr Prozess, Ihr persönlicher Prozess läuft noch. Sie haben gleich am ersten Tag des Prozesses gesagt, jetzt beginnt die Aufklärung. Ich frage jetzt mal ganz offen, wie haben Sie das gemeint?
Also ich habe gesagt, jetzt beginnt die Aufarbeitung und ich bin ein großer Teil davon, weil ich eben diese Aufgabe annehme. Es ist natürlich, ich könnte mir auch Schöneres vorstellen im Leben, als 70 Tage vor Gericht zu verbringen. Aber ich nehme die Aufgabe an, gehe exemplarisch da auch voran. Und es gibt ja, und das muss man ja auch sagen, es gibt ja ganz viele andere, die, sagen wir mal, auch Hausdurchsuchungen hatten, die verhaftet wurden. Es gibt noch ganz viele Ärzte, die im Gefängnis sitzen, andere Maßnahmenkritiker, Soldaten, die die Impfung verweigern. Und da müssen wir natürlich den Scheinwerfer jetzt drauf lenken, weil diese ganze Willkür kann immer nur in der Dunkelheit stattfinden. Also wenn sie nicht von den Medien, und das ist auch ein Auftrag, finde ich, an die alternativen Medien, da viel aktiver darüber zu berichten, über diese Schicksale, damit die einfach publik werden. Und auch diese Willkür, das haben wir ja gesehen bei den Montagsspaziergängen, war ja das Tolle, wenn wir eingekesselt wurden, dann wurden ja auch immer irgendwelche Fremden eingekesselt, die Kollateralschäden, die dann gesagt haben, was ist denn hier passiert und jetzt gehe ich erst recht das nächste Mal auch damit. Und das kann ich mir in der besten Demokratie aller Zeiten gar nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland passiert. Und deshalb müssen wir diese Willkür, die da stattfindet, und auch diese Justiz, die ja nicht mehr Recht spricht, sondern auch in der Corona-Zeit mitgemacht hat und damit auch ein Stück weit natürlich im, wie soll ich sagen, eine Aufarbeitung sicherlich nicht aktiv mitbetreibt. Und so wie wir es bei Corona gemacht haben, dass wir gesagt haben, diese Maßnahmen sind totaler Schwachsinn und sie funktionieren nicht und sie sind nicht geeignet dazu, eine Pandemie zu bekämpfen, sondern sie dient dazu, um unsere Grundrechte einzuschränken und um uns auf die nächste digitale Revolution mit digitalem Zentralbankgeld etc. vorzubereiten. All diese Themen laufen ja nach wie vor. Und deshalb müssen wir uns da aktiv zur Wehr setzen.
Welche großen Gefahren noch auf uns zukommen und wie wir sie bewältigen können, verrät uns Michael Ballweg im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Der digitale Impfpass in Österreich könnte durch den Verfassungsgerichtshof doch noch verhindert werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die Partei MFG beim höchsten Gericht der Alpenrepublik. Zur Begründung hieß es, die Regelung sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Denn in der elektronischen Akte sollen die Gesundheitsdaten der Bürger zentral festgehalten werden und das auch ohne deren Zustimmung. Die Informationen werden noch bis zu 30 Jahre nach dem Tod festgehalten. Wer dagegen alles Zugriff auf diese Daten hat, wie sicher sie etwa vor Cyberangriffen sind, bleibt nach wie vor unklar. Es ist ein massiver Schlag gegen das Impfregime. Vor dem Bundesgericht in Detroit, im US-Bundesstaat Michigan, hat die US-Amerikanerin Lisa Domsky eine Entschädigung von 12 Millionen US-Dollar erstritten. Domsky hatte sich aus religiösen Überzeugungen der Covid-19-Injektion verweigert und wurde daraufhin von ihrem ehemaligen Arbeitgeber entlassen. Jetzt sprach ihr das Gericht 10 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Zusätzlich habe sie den Anspruch auf weitere 1,7 Millionen Dollar für entgangene Löhne sowie 1 Million Dollar für immaterielle Schäden. Mit diesem entscheidenden Urteil stellt die Justiz klar, dass religiöse Diskriminierung in den USA keinen Platz habe, so der Anwalt der Angeklagten. Er betonte zudem, dass niemand zwischen Karriere und Gewissen wählen müsse. Blue Cross Blue Shield, so der Name des angeklagten Unternehmens, zeigte sich enttäuscht über das Urteil und prüfe nun eine Revision. Das Bekanntwerden der ersten Nominierungen durch Donald Trump für seine zukünftige Regierung hat gerade im Bereich der Außenpolitik für Kritik gesorgt. So wird Elise Stefanik voraussichtlich UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten. Als Abgeordnete im Repräsentantenhaus soll sie hohe Summen der Pro-Israel-Lobby erhalten haben. Der CEO der umstrittenen Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, gratulierte ihr bereits mit folgenden Worten: Ich freue mich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um antijüdischen Hass und israelfeindliche Vorurteile auf der Weltbühne zu bekämpfen. Doch auch der aktuell für den Posten des Außenministers gehandelte Marco Rubio lässt bei jenen, die auf einen isolationistischen Kurs unter Donald Trump gehofft haben, ernsthafte Zweifel aufkommen. Mit seinen Positionen zu China, Iran und Venezuela gilt er als Vertreter der neokonservativen Agenda. Die für ihren Antikriegskurs bekannte Politikerin Tulsi Gabbard, die Trump im Wahlkampf medienwirksam unterstützt hatte und zuletzt sogar den Republikanern beigetreten ist, bezeichnete ihn noch vor wenigen Monaten als, Zitat, Teil des Kriegstreiber-Establishments in Washington D.C. Für wesentlich mehr Wohlwollen sorgt hingegen die Ernennung von Thomas Homan, dem ehemaligen Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde, zum Grenzschutzbeauftragten. Er kündigte bereits an, dass illegale Migranten, Zitat, ihre Koffer packen könnten. Laut Beobachtern unterstreicht Trump mit der Nominierung sein Wahlkampfversprechen nach Massenabschiebungen, die bis zu 20 Millionen Illegale umfassen sollen. Wie gestern berichtet, könnte es im Kampf gegen die Zensur demnächst zu einem Machtkampf zwischen der EU und der neuen US-Regierung unter Donald Trump kommen. Im Fokus dieser Auseinandersetzung dürfte vor allem das geplante Vorgehen der EU gegen Elon Musks Plattform X stehen, für das künftig die Finnin Henna Virkkunen verantwortlich sein soll. Sie wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als künftige EU-Digitalkommissarin und exekutive Vizepräsidentin für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie vorgeschlagen. Heute Abend findet dazu das Hearing im EU-Parlament statt. Auf 1 hat bereits vorab einen Blick auf die Mission und die Pläne von Virkkunen geworfen.
Die frühere finnische Bildungsministerin Henna Virkkunen ist seit 2014 als Abgeordnete im Europäischen Parlament tätig und gehört dem Vorstand der Europäischen Volkspartei an. Die Mission von Virkkunen als zukünftige EU-Digitalkommissarin hat Ursula von der Leyen in einem Brief bereits klar definiert. Sie soll unter anderem gegen, Zitat, gefährliche Desinformation, die Risse in unserer Gesellschaft verursachen und unsere Demokratie schwächen könne, vorgehen. Dazu müsse sie wörtlich rasche und effektive Durchsetzungsmaßnahmen, etwa mit Hilfe des umstrittenen Digital Service Acts, durchführen. In einem bereits vor dem Hearing publizierten Fragebogen bekennt sich Virkkunen mit deutlichen Worten zu dieser Mission. Ihre beabsichtigte Umsetzung des Digital Service Acts wäre in ihren eigenen Worten rigoros und entschlossen. Im Falle eines Verstoßes gegen die EU-Verordnungen durch Unternehmen würde sie nicht davor zurückschrecken, Zitat, gewaltsame Maßnahmen durchzuführen. Dass dahinter nichts anderes als die Durchsetzung von Zensurmaßnahmen auf Social-Media-Plattformen steckt, lässt Virkkunen durchaus anklingen. So begrüßt sie in ihrem Fragebogen ausdrücklich das rechtliche Vorgehen der EU gegen Elon Musks Plattform X sowie gegen TikTok und Facebook. Dass die studierte Philosophin auch inhaltlich auf Globalistenlinie liegt, zeigt sie unter anderem auf Instagram. Dort posiert sie anlässlich des sogenannten Pride Month mit Regenbogenflaggen oder bekundet regelmäßig ihre Solidarität mit der Ukraine. Passend dazu hat Ursula von der Leyen angekündigt, dass Virkkunen in ihrem neuen Amt auch die Integration der europäischen Rüstungsindustrie vorantreiben soll.
Bereits seit dem Jahr 2020 arbeitet die Europäische Union daran, ihr Krisenvorsorgesystem zu verschärfen. Und auf eins weiß, was das neue Binnenmarkt-, Notfall- und Resilienzgesetz für die Bürger vorsieht. Nach eigenen Angaben will Brüssel durch die Neuregelungen unter anderem Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und nicht näher definierten Sicherheitsrisiken vorbeugen. Immer wieder wird betont, dass das Gesetz dazu dienen soll, die Lehren aus der Corona-Zeit und aus dem Ukraine-Krieg zu ziehen. Dafür soll ein sogenannter Krisen- oder Überwachungsmodus eingerichtet werden, der Krisenszenarien durchspielt und bei Bedarf aktiviert. Dann müssen etwa Unternehmen ihren Bestand an krisenrelevanten Gütern offenbaren und notfalls zur Verfügung stellen. Getroffen werden diese Entscheidungen von einer nicht gewählten Beratungsgruppe der EU-Kommission. Dadurch soll, wie es in den Plänen wörtlich heißt, ein neues System der globalen wirtschaftspolitischen Steuerung geschaffen werden. In Bayern wurden seit dem Jahresbeginn mindestens 193 Fälle von Kirchenasyl neu begonnen. Wie das Innenministerium des Freistaats gegenüber auf 1 erklärte, wurde im selben Zeitraum keine einzige Abschiebung aus kirchlichen Räumen vorgenommen. Und die tatsächlichen Zahlen könnten sogar noch höher sein. Denn auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Behörde nur die Zahlen bis zum 30. September dieses Jahres mit. Inzwischen können also neue Fälle hinzugekommen sein oder noch aus dem letzten Jahr bestehen. Dazu muss man wissen, das sogenannte Kirchenasyl ist in Deutschland überhaupt nicht rechtlich verankert. Es wird lediglich aus Respekt vor der Institution der Kirche geachtet, die sich bereits ja seit langem dem woken Zeitgeist beugt. Und um illegale Einwanderung geht es auch in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Seit Jahresbeginn ist jedem dritten abgeschobenen Asylbewerber die Rückkehr nach Deutschland gelungen. Zu diesem Ergebnis kam eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Matthias Helfferich. Konkret sind in den ersten Quartalen dieses Jahres 4.614 abgeschobene Ausländer trotz Einreisesperre und Aufenthaltsverbot illegal nach Deutschland zurückgekehrt. Im selben Zeitraum wurden 14.718 Asylbewerber abgeschoben. Unter den Rückkehrern stellen die Afghanen die größte ethnische Gruppe dar. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert mehr militärische Unterstützung für die Ukraine, um eine Massenflucht nach Deutschland zu verhindern. Darunter versteht die Vorsitzende der FDP-Delegation im EU-Parlament nach eigenen Angaben etwa die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nach Kiew. Hintergrund ihrer Äußerungen ist offenbar die drohende Kürzung der Ukraine-Hilfen durch die nächste US-Regierung. Einer Umfrage des IFO-Instituts zufolge ist der Auftragsmangel in der deutschen Wirtschaft seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr so schlecht gewesen. Demnach klagen 41,5% der deutschen Firmen über fehlende Aufträge. Besonders betroffen ist die Industrie. Dort leidet fast jeder zweite Betrieb unter zu wenigen Bestellungen. Vor allem im Maschinenbau sowie der Metall- und Elektroindustrie ist die Lage dramatisch. In der Metallindustrie besteht sogar bei mehr als 2/3 der Betriebe ein Auftragsschwund. China hat offenbar erstmals einen Prototyp für einen atombetriebenen Flugzeugträger entwickelt. Zu diesem Schluss kam das Middlebury Institute for International Studies durch eigene Auswertung von Satellitenbildern. Sollten die Berichte zutreffen, würde das der chinesischen Flotte ermöglichen, weltweit zu operieren. Auch die maximale Dauer von Missionen würden deutlich erhöht werden. China verfügt derzeit bereits über 3 Flugzeugträger mit konventionellem Antrieb. In Thüringen scheint die Gründung einer Brombeerkoalition zwischen CDU, BSW und SPD kurz bevorzustehen. In einem Gastbeitrag in der FAZ veröffentlichten die 3 Landesvorsitzenden einen Artikel, in dem sie die wesentlichen Kernpunkte einer Koalitionsvereinbarung umschrieben. Die Forderung Wagenknechts zu einer Nachschärfung beim Thema Frieden wird dabei nicht genannt. Stattdessen ist die Rede von einem, Zitat, Pragmatismus statt ideologischen Grabenkämpfen.
Sie zerstören die Natur und gefährden Tiere. Ihre Geräusche verursachen gesundheitliche Probleme und die Lebensdauer ist relativ kurz. Wenn es einen Preis für die schlechteste Energiegewinnung gäbe, dann würde Windkraft wohl dauerhaft den ersten Platz belegen. Nun zeigt die Studie The Impact of Wind Energy on Plant Biomass Production in China einen weiteren Aspekt, den die Lobbyisten erneuerbarer Energien wohl gar nicht gerne hören. Windkraftanlagen sorgen für mehr CO2 in der Atmosphäre. Dies sei anhand einer 22 Jahre langen Untersuchung an knapp 2400 Windparks in China festgestellt worden. So würden Windräder die Vegetation im Umkreis von bis zu 7 Kilometern nachweislich zerstören. Dadurch würden weniger Pflanzen wachsen, was eine geringere CO2-Aufnahme verursache und das zu einer Zeit, in der der Planet dringend auf CO2-Reduktion angewiesen sei. Weiterhin würde die pflanzliche Biomasse in einem Radius von bis zu 20 Kilometern um fast 12.000 Tonnen abnehmen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.